Da geht es als erstes um den Simeon, einen alten, nicht weißen, sondern ein alter, weiser und geisterfüllter Mann. Einer, der wirklich schon weit fortgeschritten war. Wir finden das in diesem Text mehrere Male, dass es also mehrere Hinweise. Das eine war der Hinweis, also du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast, deutet darauf hin, der Simeon hat schon lange gewartet, er ist gegen Ende seines Lebens, es neigt sich so langsam sozusagen dem Ende zu. Und da war ein Mann, der hatte dieses Versprechen von Gott bekommen, dass er den Messias sehen würde, dass er den sehen würde, auf den das Volk Israel schon lange gewartet hatte. Man muss sich das mal vorstellen, dass die Juden schon seit 700 Jahrhunderten darauf gewartet hatten, dass endlich der Messias kommt. Das ist länger her als zum Beispiel die Reformation, die wir hatten. Also ich finde so die Reformation, 500 Jahre, schon ziemlich lange her. Da muss man sich schon sehr erinnern und stöbern, bis man das überhaupt mal ausgebuddelt hat, was da alles passiert ist. Und das war noch länger her. Und die Leute warteten und warteten. Und dann war es Simeon gewesen, der in seinem Leben so diese besondere Verheißung bekommen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es gibt so Situationen, wo Gott uns das schenkt, eine besondere Verheißung. Du wirst das erleben oder dieses wirst erleben, dass vielleicht jemand zum Glauben findet oder Gott schenkt dir dieses oder jenes. Und dann wartet man und wartet man und bei dem Simeon dauert das unglaublich lange. Da musste er schon Angst haben, ne? Also Rente, da hat er nicht mehr drauf gewartet, die hatte er schon, hatten wir vorhin, sondern der war wirklich, wartete im Grunde sozusagen auf das Sterben, aber er wartete vor allem darauf, dass Gott doch endlich nochmal seine Verheißung, sein Versprechen erfüllt. So lange war das schon her und immer noch war es nicht passiert. Jesaja hatte angekündigt, dass ein Kind geboren wird. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn den wunderbaren Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Und das hatten die Juden auf den Messias bezogen. Aber wo war denn dieser Gott? Und Simeon war ein alter Mann geworden über diese Verheißung. Generationen hatten das schon nicht erlebt und er wartete jetzt auch schon viele Jahre. Ich weiß nicht, ob es so Dinge gibt, wo du auch von Gott etwas erwartest, dass er endlich mal ein Gebet erhört. Endlich eine Sache klärt, die dir schon lange hier in der Birne rumschwirrt und es ist immer noch nicht klar. Eine Frage, die du hast und die immer noch ungelöst ist. Aber das ist für Simeon so die Situation gewesen. Er war ein alter Mann gewesen, er war einer, ja, es heißt hier, der außerdem auch gerecht war, er lebte gerecht vor Gott und dieses gerecht vor Gott bezieht sich dann aber im Zusammenleben mit anderen Menschen. Das heißt, er war einer, der durchaus respektabel lebte in seiner Gesellschaft. Das war einer, auf den du dich verlassen konntest. Einer, der dir half, wenn du eine Not hattest. Einer, der sich um andere Menschen kümmerte. Er war ein Gerechter. Und er war außerdem eben auch ein frommer Mann. Er vertraute ganz auf Gott, heißt es. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, dieses Warten. Also irgendwie ist es ja heute geradezu modern, nicht warten zu mögen, sondern Ungeduld ist eigentlich eine neue Tugend in unserer Gesellschaft geworden. Ja? Also wenn du immer heiß darauf bist, dass sich Dinge ändern, dass es gar nicht schnell genug vorangeht, dann bist du eigentlich ein cooler Typ. Und jetzt hast du aber hier die Situation, das hat man in geistlichen Dingen öfter, dass es dazugehört, dass wir warten müssen. Wo blieb nun endlich die Erfüllung? Wo blieb nun das, dass Gott seinen Retter senden würde? Simeon war doch jetzt schon einer, der so lebte, wie Gott es wollte, der auf ihn vertraute und immer noch hatte sich das nicht erfüllt. Es gibt diese Situationen des Wartens, die zu unserem Leben dazugehören und die wir nicht verkürzen können und auch nicht verkürzen sollen. es gibt verschiedene Bücher über die Entwicklung von über die geistliche Entwicklung von Menschen. Also sehen wir mal die nächste Folie vielleicht kurz zu. Da kann man sehen, das könnt ihr da sehen, dass es so verschiedene Phasen im Leben gibt. Dass es die Phase im Leben gibt, dass wir Gott kennenlernen und dass wir, vielleicht würde man sagen, dass wir uns bekehren, dass es das erste Mal gibt, wo wir Glauben verstehen. Dann gibt es Phasen, wo wir im Glauben besonders wachsen, immer mehr verstehen, wo wir mitarbeiten und richtig für Jesus unterwegs sind. Und dann gibt es irgendwann auch Phasen im Leben, wo Situationen kommen, die wir so irgendwie nicht geplant haben. Wo wir zwar mit Gott unterwegs sind, aber wo sich das anfühlt wie eine Wand die ihr hier vorne seht. Das machen ganz viele Menschen durch in ihrem Leben, ganz viele Christen, egal ob du in der Gemeinde aufgewachsen bist oder Jesus erst so kennengelernt hast, dass es so Phasen gibt, du lernst Gott kennen, du machst die ersten Fortschritte, du bringst dich ein und dann kommt irgendwie eine Phase, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Hey, was ist denn eigentlich jetzt los? Es ging doch eigentlich so gut voran, war auch alles klar, aber was ist denn bitte sehr jetzt los? Wo man sich fragt, also Gott, bis jetzt hast du ja immer ganz gut auf meine Gebete geantwortet, aber irgendwie scheinst du irgendwie die Leitung umgestellt zu haben. Hast du deine Adresse geändert? Was ist denn eigentlich los? Man wartet, man ruft, man überlegt, man liest Bücher oder keine Ahnung was und irgendwie kommt man nicht weiter. Und man denkt irgendwie so mal, irgendwas muss jetzt passiert sein. Mach ich jetzt was falsch? Macht Gott was falsch? Was ist eigentlich los? Ich weiß nicht, ob du diese Phasen kennst in dem Leben. Du wartest auf eine Antwort und eigentlich ist es auch ein bisschen dringend. Und eigentlich sagt man Gott, also Gott, okay, ich habe jetzt eine Woche gewartet, Gott. Ist ja schon mal, eine Woche ist auch jetzt nicht wenig Zeit und du bist ja bekanntermaßen allmächtig. Ja, Gott, eine Woche und so, ne? Also was ist jetzt nach der Woche? Nee, nichts ist nach der Woche. Und du wartest einen Monat. Und was ist nach einem Monat? Es ist immer noch nichts. Und du wartest vielleicht ein Jahr oder zwei, hast immer diese Frage oder dieses Thema im Kopf und es passiert genau genommen einfach nichts. Das ist wie eine Wand. Wie etwas, wo du den Eindruck hast, ja, manchmal klappt's mit Gott richtig gut, aber an der Stelle passiert ja gar nichts. Was ist denn da los? Kennt ihr solche Situationen? So ungefähr müsst ihr euch das eigentlich vorstellen für Simeon und das ganze Volk Israel. Die warteten jetzt 7 Jahrhunderte. Und zwar nicht einzeln logischerweise, sondern kollektiv. Und da muss man doch sagen, das ist doch eigentlich, das ist doch alles vorbei, oder? So lange kann man doch gar nicht warten. Bei Simeon war es so, dass das erkennen wir an dem Text, an seinen Aussagen, dass er stark verwurzelt war in den alttestamentlichen Verheißungen. Dieses Tröste tröstet, also dieser Tröster Israels erinnert an dieses Wort, Tröste tröstet mein Volk aus dem Jesaja und auch andere Dinge machen immer wieder Anklänge an den Propheten Jesaja. Der war so der große Prophet, der das Kommen des Messias angekündigt hatte und andere dann nach ihm. Und er hat das getan in einer Zeit, die ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig war. Und wo Jesaja erst einmal den Untergang des Nordreiches und auch von Juda ankündigen musste und danach, nach dieser Dürrezeit, nach dieser schwierigen Zeit, würde erst der Messias kommen. Und es hat viel, viel länger gedauert, als er das persönlich gedacht hatte. Und Simeon kannte diese große Geschichte, diese große, lange Geschichte des Volkes Israel. Die große Geschichte des langen Wartens, nicht nur des persönlichen Wartens, sondern des langen Wartens. Und ich habe den Eindruck, dass das für uns wichtig ist heute, dass wir auch diese große Geschichte kennen. Dass Gott nicht nur ein Gott ist, den du vielleicht, also ich kenne ihn jetzt seit, schon ziemlich lange her, also so lange schon 40 Jahre sozusagen, nee, länger noch, meine Güte. Aber das ist ja nichts im Vergleich zu 2000 Jahren. Oder wenn wir mit der Geschichte Israels anfangen, vor 2700 Jahren wurde die Geburt von Jesus sozusagen angekündigt. Und es ist wichtig, dass es in dieser großen Geschichte immer Zeiten von Warten gegeben hat. Und ich ermutige dich, in dieser Adventszeit nochmal auch diese größeren Geschichten zu lesen und die Zusammenhänge. Vielleicht irgendeinen Propheten, ich habe mir vorgenommen, jetzt im Dezember mal den Propheten Jesaja nochmal komplett durchzulesen. Warum ist das wichtig? Weil das Warten etwas ist, was wir eigentlich aus unserem Leben komplett tatsächlich verbannen wollen. Also, wenn wir Zähne putzen, dann kenne ich Leute, wenn die Zähne putzen, die lernen dann gleichzeitig noch Vokabeln oder gucken sich einen Film an und machen irgend sowas. Seid ehrlich, gibt's da jemand von euch, der das auch so macht? Ja, ne? Oder wenn ihr irgendwas downloadet, wir versuchen doch jede Wartezeit noch 2 bis 3 Mal zu füllen, oder? Mit irgendwelchen Dingen, nach dem Motto, wir müssen doch effektiv sein. Und jetzt ist es das Komische bei Gott, dass er uns das zumutet zu warten. Da kommen wir ja auch nochmal drauf. Was ist der Sinn? Aber wir müssen, um das Warten zu verstehen, die große ganze Geschichte kennen. Und ich habe hier jetzt nochmal zwei Folien, die so ein bisschen zeigen, dass das Bibellesen abgenommen hat. Und das bedeutet so ein bisschen, dass diese großen Zusammenhänge von Jesaja zu Jesus, von den Verheißungen bis zur Erfüllung, dass die nicht so bekannt sind. Aber Simeon wusste darum. Er wusste um Jesaja. Er hat sich daran festgehalten. Trotz der vielen Jahrhunderte hat er sich an diese Verheißung geklammert. Und ich möchte dich ermutigen, in deinem Glauben immer wieder die große Geschichte anzusehen. Es gibt super viele Hilfen dazu. Dazu nochmal die nächste Folie, wo ihr sehen könnt, zum Beispiel dieses Bibelprojekt, wo ihr jedes biblische Buch in 10 Minuten maximal zusammengefasst bekommt. Manchmal sind es allerdings auch 2 Folgen, aber um die große Geschichte zu verstehen. Jesus ist die Erfüllung einer langen Verheißung und Simeon hatte das verstanden und er hat sein ganzes Leben darauf gewartet, dass sich das endlich erfüllen würde. Simeon, ein Mann, der ein alter Mann geworden ist, der weise ist, weil er sich im Wort Gottes auskennt und der dann auch erlebt, das finde ich auch nochmal ganz interessant, an unserem Text, dass der Heilige Geist ihn an mehreren Stellen führt. Er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist leitete ihn. Der Heilige Geist ließ ihn wissen, dass er den Messias sehen sollte und er drängt ihn dann im entscheidenden Augenblick, als die Eltern von Jesus mit dem Kind in den Tempel kommen, drängt er ihn, in den Tempel zu gehen und dort begegnet er Jesus. Wir brauchen also all diese Dinge sozusagen zusammen. Wir brauchen die persönliche Bereitschaft, warten zu können, auch wenn uns das nicht leicht fällt. Wir brauchen die Weisheit der Bibel und dann die Leitung des Heiligen Geistes. Und das hatte der Simeon. Ein weiser, alter und geisterfüllter Mann. Schauen wir uns als nächstes das Kind an. Vers 34. Wenn ältere Menschen, so wie Simeon, ein Kind sehen, ein kleines Kind, dann sagt man normalerweise auch, das passiert auch ständig in der Gemeinde nach dem Gottesdienst, dass dann ja irgendwelche Kommentare kommen. Und das sind eigentlich die Kommentare, die Leute geben, wenn sie kleine Kinder sehen. Also so, was würdet ihr sagen, was sind so die Kommentare? Also ihr Eltern, was hört ihr denn ständig, was andere sagen? Dann, die sagen dann, keiner, ne? Ist schon groß geworden. Ja, das konnte er jetzt noch nicht sagen, ne? Aber trotzdem, wie schnell geht das? Das kommt auf jeden Fall. Oder wie süß? Ganz oft, ne? Ah, oh, es ist aber süß. Und ganz der Vater ist völlig irrational irgendwie, weil du überhaupt noch nichts erkennen kannst. Aber trotzdem, ne? Ganz der Vater, ja, glaubst man. Ne? Und irgendwelche Dinge, die so ermutigen sollen, ja, die sozusagen auch für eine gute Laune sorgen sollen. Und jetzt begegnet Simeon dem Kind und Simeon sagt zur Mutter, Dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Danke reicht. Uiuiui, was ist denn das für ein Kommentar? Nichts von Wesen. Der Jesus ist aber so besonders süß und wie heißt das nochmal, lockiges Haar und so weiter und so fort. Da ist gar nicht die Rede von, sondern hey, das ist das Kind, an dem viele zu Fall kommen. Anders ausgedrückt, Jesus ist der, an dem sich alles entscheidet. Also wir neigen manchmal dazu, das mit der Jesus-Geschichte ja so ein bisschen zu verniedlichen oder zu romantisieren. Aber Jesus ist der, an dem sich alles entscheidet. Und das wusste Simeon. Und das sagt er auch den Eltern. Das ist ein Hammersatz. Das Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Was meint er damit? Es ist doch nur ein Baby. Man könnte natürlich fragen, meint er das, was viele Eltern im Laufe des Lebens in dem Versuch erleben, ihre Kinder zu erziehen? Mal freut man sich über die Kinder und mal treiben sie einen auch in den Wahnsinn, oder? Es gehört ja auch irgendwie zur Wahrheit dazu, okay. Ja, aber es ist ja nicht so, dass immer nur alles glatt läuft. Da könnte man sagen, ist das die Ebene, die stimmt zwar, aber die ist hier nicht gemeint. Sondern es geht darum, dass Jesus der Messias ist, dieses kleine Kind, an dem sich alles entscheidet. Johannes hat es in Kapitel 3 mal so beschrieben, seines Evangeliums. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Und in Vers 18, wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. An dem Messias, an Jesus, dem kleinen Kind, entscheidet sich unser Leben. An diesem kleinen Kind, wie wir dazu stehen. Und das sag ich jetzt in einer Zeit, wo weniger als 48% der Deutschen Mitglied einer Kirche oder Freikirche sind. Und laut Wikipedia sind es hier bei euch in Schwerin 14%. Also jeder Siebte ist überhaupt noch hier Mitglied in einer Kirche. Und trotzdem entscheidet sich alles an Jesus. Wir leben in einer Zeit, in der der christliche Glaube sehr kritisiert wird. Ich habe das mal versucht, für mich in einer Grafik darzustellen. Die zeige ich euch mal. Was wird eigentlich am christlichen Glauben kritisiert? Kannst du das mal durchklicken, bitte? Das eine, dass Menschen sagen über andere, die sich Christen nennen, ey, die sind aber gar nicht besonders fröhlich. Der Nietzsche war der Erste, der es gesagt hat, wenn an dem Christus was dran sein soll, dann müssten die Christen erlöster aussehen. Ja? Und er hat ja ein bisschen Recht gehabt, immer wieder, ja. Dass Leute so, ja, wir singen diese Lieder und haben irgendwie trotzdem irgendwie gefühlt immer schlechte Laune. Das passt so nicht zueinander. Sondern wenn Jesus in uns lebt, wenn wir an den Retter glauben, hey, dann lass uns das auch fröhlich transportieren. Das war seine Kritik. Dann kritisieren ganz viele Menschen all diese Missbrauchsgeschichten, die in den Kirchen passiert sind. Und dabei ist es egal, ob es katholische, evangelische Kirche war. Im Grunde werden alle dafür in Haft genommen. Auch alle Freikirchen und überhaupt. Und man muss sagen, das ist auch wirklich schlimm, was da passiert ist. Das kann man auch nicht in dem Sinne entschuldigen. Und dann in der Geschichte der Christen viele Machtkämpfe, wo man sagen muss, wenn es um Jesus geht, um Gottes Reich, warum kriegen sich die Christen immer in die Wolle oder warum haben sie so viel Gewalt ausgeübt? Als Freikirchen können wir da immer sagen, wir sind für Trennung von Staat und Kirche und wir halten uns da zurück. Aber diese drei Dinge sind wirklich Dinge, wo man sagen muss, hey, das ist auch wirklich bitter. Und da müssen wir uns sozusagen für entschuldigen und sagen, das tut uns leid, dass wir Jesus, dem Kind, dass wir Gott da keine Ehre machen. Das ist wirklich nicht gut. Es gibt weitere Dinge, die Menschen kritisieren. Eine christliche Ethik zum Beispiel. Früher war das mehr so, dass Leute gesagt haben, christliche Ethik ist irgendwie ein bisschen antiquiert von früher, altbacken. Heute sagen Menschen, christliche Ethik ist auch gefährlich. Zum Beispiel, was über Sexualethik in der Bibel steht, das diskriminiert doch Menschen. Und es wird tatsächlich so sehr kritisiert und auch angefeindet, nicht als überholt betrachtet. Und wir müssen deutlich machen, was die guten Seiten sind, wie sehr solche Ethik Familie, Ehe, Liebe und auch Kinder schützt. Und dass wir das brauchen, denn wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen nach Orientierung suchen und sie nirgendwo befinden. Dann wird noch gesagt, Christsein sei unwissenschaftlich. Also die Wissenschaft ist doch das Entscheidende und nicht der Glaube. Und es glauben doch eigentlich nur diejenigen, die irgendwie ein bisschen schwächer sind. Aber man sieht an vielen Stellen erstens, dass in der Vergangenheit, in der Geschichte Christen hervorragende Wissenschaftler waren und auch heute noch sind. Und zweitens, dass Wissenschaft nie ganz zweckfrei ist. Man merkt das bis jetzt bei den aktuellen Diskussionen, es wird ja die Corona-Zeit ein bisschen hier und da aufgearbeitet, dass vermeintliche wissenschaftliche Erkenntnisse auch manchmal ein bisschen gebeugt wurden, um sie politisch etwas besser verkaufen zu können, sozusagen. Und das ist nicht so neutral, wie man immer denkt. Und wir können sagen als Christen, die Wissenschaft hat eigentlich in Europa mit der Reformation einen Aufschwung genommen, weil die Menschen damit rechneten, es ist eine geordnete Welt und deshalb können Menschen die auch erforschen, weil Gott sie so geschaffen hat. Und dann gibt es auch Hindernisse, die wir nicht erklären können. Gott ist und bleibt unsichtbar. Und es bleibt immer ein Glauben, ein Vertrauen. Und auch wenn man lange mit Jesus unterwegs ist, ist es immer so, dieses Vertrauen wagen, werden wir bis zum letzten Tage unseres Lebens nie aufgeben können. Das werden wir nie durch eine Sicherheit oder Perfektion haben, sondern das bleibt so. Das mutet Gott uns zu. Auch die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das war für die Menschen damals schon ein schwieriges Thema und ist es für uns auch. Bei den ersten Dingen können wir uns entschuldigen bei den Menschen, bei den mittleren können wir aber auch gut argumentieren. Aber bei den anderen Dingen brauchen wir Gottes eigenes Eingreifen, dass er Menschenherzen öffnet. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen du so im Gespräch bist über den Glauben. Ich bin immer wieder mit Menschen im Gespräch und ich weiß, dass da unterschiedliche Dinge nötig sind. Manchmal müssen wir ein gutes, schlaues Buch nochmal lesen und nachlegen. Aber manchmal können wir auch nur beten und sagen, lieber Herr, du musst wirken. Jesus ist der, an dem sich alles entscheidet. Es gibt viele Menschen in unserer Zeit, die Weihnachten, abgesehen vom schönen Weihnachtsmarkt, die ja eigentlich auch blöd finden und damit nichts mehr anfangen können. Die nicht in eine Kirche gehen wollen, die Lieder nicht hören können. Und wir müssen für sie beten, um sie ringen, weil das Kind ist der, an dem sich alles entscheidet. Und wir erleben in unserem Land, in Deutschland gerade, wie durch diese Säkularisierung, wie sie nicht dazu führt, dass unser Land friedlicher wird oder dass Menschen hoffnungsvoller werden oder befreiter. Das hatten einige gedacht. Ey, lass uns mal die euren Kirchen weg loswerden, so im Westen, das haben einige gedacht, dann sind wir endlich frei. Dann können wir endlich so leben, denn dann haben wir nicht diese komischen Pastoren, die einem immer ein schlechtes Gewissen machen oder irgendwelche alten Dinge. Aber wir erleben gerade jetzt in dieser Zeit, dass das alles nicht zutrifft, sondern dass wir mehr Menschen haben, gerade junge Erwachsene, die an psychischen Krankheiten leiden, Erkrankungen leiden, dass wir eine größere Polarisierung der Gesellschaft haben und dass die Unsicherheit zunimmt. Wir haben eine Hoffnungsbotschaft und die müssen wir unbedingt geben, auch dann, wenn es manchmal schmerzvoll ist. Wir kommen zu Maria jetzt nochmal und zu ihrem Schmerz der Liebe. Wer Menschen liebt, der kennt auch Zeiten des Schmerzes. Die nächste Folie bitte. Das ist schon sehr erstaunlich und fast ein bisschen sozusagen erschreckend, was Simeon der Maria sagt. Für dich, Maria, wird es sein, als ob ein Schmerz deine Seele durchbohrt. Wer Jesus liebt, der meint ja manchmal, das ist vielleicht der Weg, dass wir vor Schmerzen verschont werden, dass unser Leben leicht wird und dass unsere Probleme endlich gelöst werden. Und tatsächlich löst der Glaube an Jesus manche Probleme, die man im Leben hat. Also manche Menschen haben dadurch Probleme mit Sucht oder Beziehungsprobleme tatsächlich bewältigen können. Aber es ist nicht so, dass es im Glauben nicht auch Probleme gibt. sondern es gibt die Frage, wie wir ein Leben führen können, das Jesus gefällt. Es gibt die Probleme, dass Menschen, denen wir gerne von Jesus was sagen möchten und denen wir ihn nahebringen, dass die ihn nicht annehmen. Das ist ein großer Schmerz. Kennst du das, wenn du jemandem sagen möchtest, hey, Jesus hat dich lieb und der guckt dich irgendwie an wie so ein Bus? Ja? Große Augen und irgendwie völlig leer. Was meint der denn jetzt eigentlich schon wieder? Ja, das ist ein Schmerz. Der Schmerz darüber, dass diese Welt so ist, wie sie ist. Advent bedeutet warten auf Jesus, auf sein Handeln. Das bedeutet auch, dass wir den Schmerz des Wartens aushalten müssen. Der Schmerz fordert unser Vertrauen darauf heraus, dass Gott noch eingreift. Wir können uns an manchen Stellen den Kopf irgendwie heiß reden oder heiß denken. Wir können uns den Mund fusselig reden beim Menschen, wenn er nicht eingreift. Und da sind wir nochmal bei dieser nächsten Folie, die ich euch schon gezeigt habe, bei dieser Wand, die wir manchmal im Leben spüren, dass wir an Situationen kommen, wo wir unseren Glauben, wo wir den Eindruck haben, wir stehen mit unserem Glauben an der Wand oder der Glaube ist an die Wand gefahren oder was passiert jetzt eigentlich? Die Situation, wo wir nicht weiter können. Und das gab es schon zu allen Zeiten. Da kann man bei dem Psalm nachlesen, Psalm 73 als ein Beispiel, dass Menschen Situationen hatten, wo sie nicht wussten, ob sie mit ihrem Glauben weiter durchs Leben gehen können. Und in die Kirchenväter haben das die dunkle Seele, dann die dunkle Nacht der Seele genannt. Den Augenblick, wo man Gott nicht unbedingt fühlt, wo Dinge offen sind und wo man sich fragt, wie kann es jetzt weitergehen mit meinem Leben, mit meinem Glauben, mit Gott, mit meinem Vertrauen. Und das ist durchaus sehr schmerzhaft. Und eigentlich erlebt jeder Christ so eine Phase irgendwann in seinem Leben. Eigentlich jeder Christ erlebt das, eine Phase, wo die Rechnungen des Glaubens, die so einfach schienen, auch eine Zeit lang nicht aufgehen. Und das ist das, was er jetzt Maria sagt. Maria, wenn du siehst, wie dein Sohn groß wird, wie er aufwächst, dann wirst du dich freuen. Aber es kommt die Phase, da wird dein Sohn ans Kreuz gehen. Da wird er verraten, da wird er geschmäht, da wird er erniedrigt. Und das wird für dich sein wie ein Dolch, der in dein Herz gestoßen wird. Der Schmerz im Glauben fordert unser Vertrauen heraus. Und ich möchte dich bitten heute, angesichts dieser Geschichte, wenn du so einen Schmerz gerade hast, dass du den Glauben nicht aufgibst, dass du nicht einfach hinschmeißt, sondern dass du aushältst im Vertrauen, auch dann, wenn ich dir keine Lösung präsentieren kann und kein anderer. Das ist dieses Warten. Ich glaube, dass allerdings keiner von uns so ein schmerzhaftes Warten hat, wie das jetzt Maria hier haben musste, wo ihr Sohn, der Sohn Gottes, am Kreuz unschuldig stirbt. Aber jeder von uns kennt sozusagen Abwandlung davon und es gehört in diese Zeit hinein des Wartens, des Advents auch darüber zu sprechen. Doch dabei bleiben wir nicht stehen, sondern wir schauen uns nochmal die neue Perspektive an, die Jesus eben bringt durch alles Warten hindurch. Die Verse 28 bis 32, denn das steht im Zentrum unseres Abschnitts in der Mitte. Simeon nahm das Kind auf den Arm, er lobte Gott und sagte, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du versprochen hast. Mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Und das kann man natürlich nur sagen im Glauben, denn was er sieht, ist ja ein kleines Baby. Ein Baby, das schön war oder weniger schön, das wissen wir gar nicht, aber eben ein Baby. Und das kannst du nur sagen, wenn du wirklich großes Vertrauen, großen Glauben hast. Und genau hier erfüllt sich das Vertrauen, der Glaube von Simeon sich erfüllt. Und er sieht damit das sich erfüllen, was Jesaja gesagt hatte an vielen Stellen. Also er sagt ja hier, alle Welt soll sie sehen, die Rettung, ein Licht, das für die Völker leuchtet, deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Das ist wirklich eine herrliche Botschaft. Trotz all des Wartens, trotz all des Schmerzes, von dem ich geredet habe, diese Botschaft, dass es Licht gibt, ein Licht nicht nur für einige wenige, sondern für die ganze Welt, dass es hell wird, das ist das Zentrale, was Simeon hier erleben darf. Und diese Verheißung vom Licht kommen ganz oft bei Jesaja, bei den Propheten vor. Ich lese nur eine Stelle, Jesaja 49,6. Ich mache dich zu einem Licht für die Völker, damit mein Heil bis ans Ende der Erde reicht. Das Jesuskind sollte nicht nur die Eltern glücklich machen, nicht nur einen kleinen Kreis, sondern das Jesuskind, an dem sich alles entscheidet, soll die Weltgeschichte und hat die Weltgeschichte verändert. Es hat es in eine neue Richtung gebracht. Seit Jesus auf diese Erde gekommen ist, ist klar, Gott hat die Welt nicht aufgegeben. Er führt sie zu einem tollen Zielen. Menschen auf ganz vielen Kontinenten glauben an Jesus Christus. In Europa hat der christliche Glaube das Menschenbild geprägt, unsere Gesellschaft nachhaltig geprägt. Aber das alles ist noch nicht am Ende, sondern Simeon blickt bis in eine Zeit hinein, wo Jesus eben wiederkommt und tatsächlich alles dunkel verschwunden sein wird. Wo wir keine Nachrichten hören mehr werden vom Krieg in der Ukraine oder in Israel, von Kindern, die von ihren Eltern vernachlässigt werden, von Umweltverschmutzung und bedrohter Natur, sondern wo es wirklich Licht und hell sein wird. Und heute haben wir die Möglichkeit, im Kleinen und im Großen sozusagen Licht zu sein. Das kleine Licht kann vielleicht jeder von uns persönlich sein. Sag ich mal das nächste Bild, bitte. Ja, dass man einem anderen Menschen bringt im 1:1 Gespräch, so eine kleine Kerze. Und als Gemeinde finde ich, auch mit den unterschiedlichen Standorten alleine hier in Schwerin, seid ihr ein helles Licht für diese Stadt. Und da geht was von aus, wie so bei einem Leuchtturm. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, möchte dich ermutigen, dass wir jetzt gleich Folgendes machen. Wir haben da vorne Kerzen hingestellt, beziehungsweise Klaus hat das gemacht und auch Streichhölzer. Und bei dem nächsten Lied, das wir miteinander singen, kannst du, wenn du willst, einfach nach vorne gehen und ein kleines Licht anzünden und vielleicht ein Gebet sprechen für einen Menschen und eine Situation, wo du möchtest, dass Jesus mit seinem Licht und mit seiner Hoffnung reinkommt. Weil dieses kleine Kind Jesus, das Simeon gesehen hat, nach großem und langem Warten, er ist derjenige, der dieses Licht in die Welt gebracht hat. Und wir sind als Christen aufgefordert, dieses Licht weiterzugeben. Und deshalb hast du die Möglichkeit, gleich beim nächsten Lied, das einfach mal konkret mit einer Situation oder einer Person festzumachen und Jesus das zu sagen. Ich warte darauf. Jesus, ich bitte dich darum. Komm du mit deinem Licht zu diesem Menschen in diese Situation. Denn sein Licht wird diese Welt bis zum letzten Ort erhellen. Amen.